Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast und erstmal frohe Weihnachten. Diese Folge liegt nämlich pünktlich zum ersten Weihnachtstag und am Weihnachtsbaum und darin findet ihr eine Menge fantastischer Seriengeschenke. genau. Und damit sage ich auch herzlich willkommen zu Teil 2 unseres großen Serienjahresrückblicks, in dem Esther, Sebastian von Filmstarts und ich, der Max, euch die 24 besten Serien 2024 vorstellen. Willkommen zurück, ihr beiden.
Willkommen.
Hallo, hallo.
Frohe Weihnachten.
Ich würde jetzt gerne so eine Boxerglocke anschlagen, so ding, ding, Runde 2.
Ja, wir haben noch 12 spannende Serien vor uns. Seid ihr bereit?
Auf jeden Fall.
Falls ihr unsere letzte Folge noch nicht gehört habt und neu dazu gekommen seid,
dann geht jetzt sofort zurück.
Ich bringe euch erstmal kurz up to date und dann geht ihr zurück. Wir drei haben die 24 besten Serien des Jahres 2024 gewählt. Das allerdings kein Ranking von Platz 24 bis Platz 1, denn jeder Seriengeschmack, natürlich auch der von uns dreien, ist anders und deshalb haben wir ohne Rangfolge einfach 24 richtig herausragende Serien und Staffeln mitgebracht, die uns und die Moviepilot-Community begeistert haben und die es dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. zu entdecken gab und die ihr vielleicht noch nachholen solltet. Genau. Und das Ganze, damit es auch für uns überraschend bleibt und nicht nur für euch, haben wir die 24 Serien auf Zettel geschrieben und in unseren Streamgestöberhut geworfen und lassen den Zufall entscheiden, in welcher Reihenfolge wir diese vorstellen. Genau, und weil 24 Serien doch eine ordentliche Masse sind, haben wir unseren Jahresrückblick auf zwei Teile aufgesplittet. Also falls ihr es noch nicht schon getan habt, fangt jetzt mit Teil 1 an, chronologisch, geht zurück und kommt dann wieder. Genau, und da haben wir euch schon die ersten 12 der besten Serien des Jahres vorgestellt. Und jetzt gibt es noch 12 weitere, darunter auch noch die Top 3 der Moviepilot-Community. Also es wird spannend. Und bevor wir euch jetzt gleich die nächsten 12 Highlights vorstellen, gibt es noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebotes gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, ohne große Umschweife, würde ich sagen, machen wir weiter mit den nächsten 12 Highlights. Esther, du hast wieder den Streamgestöber-Zylinder.
Ja. Und ich muss übrigens hier eine Sache richtigstellen. Ich habe sie nicht auf Zettel geschrieben. Bei 24 Serien kriege ich da schon fast so ein Karpaltunnel-Syndrom. Ich habe sie ausgedruckt.
Die Illusion hättest du uns doch noch lassen können.
Ja, und dafür darf ich auch gleich den Anfang machen. Ich habe einen wunderschönen roten Zettel aus dem Hut gezogen, der farbkodiert mir gehört. Und da drauf steht Masters of the Air. Eine Apple TV Plus Serie, die schon gleich am Anfang des Jahres kam. Und die natürlich dann auch jetzt schon durch ist, länger. 9 Folgen war es. Außerdem für Kriegsfilm-Interessierte gibt es auch noch eine Zusatzdoku bei Apple TV Plus, wenn man durch ist. Hat bei Moviepilot eine Wertung von 7,0. Und ich habe mit Jenny schon einen ganzen Podcast aufgenommen zu diesem Serienphänomen, zu dem natürlich auch noch die heilige Dreifaltigkeit gehört, der Tom Hanks und Steven Spielberg Serien, nämlich Band of Brothers und The Pacific und jetzt halt Masters of the Air.
Nach der Folge waren wir bei Spotify gesperrt. Wer weiß, ob da irgendwie irgendwas einen Zusammenhang bestand.
Ich werde also jedes Wort jetzt mit Bedacht wählen. Nein, das hat bestimmt nichts damit zu tun. Jedenfalls, Anfang des Jahres zu Apple TV Plus kam die Serie. Es geht natürlich um den Kampf, den Zweiten Weltkrieg auf europäischem Festland in Band of Brothers. Dann hatten wir die Pazifischen Inseln auch im Zweiten Weltkrieg in The Pacific. Und jetzt gehen wir sozusagen bei Masters of the Air, wie der Titel schon verrät, in die Vogelperspektive und erleben die Kriegsführung dieser Fliegermannschaften in ihren Bombern während des Zweiten Weltkriegs. Also nochmal eine ganz neue Facette der Kriegsführung vor, jetzt muss ich rechnen, 70 Jahren, 80 Jahren etwa.
Vor vielen Jahren.
Vor vielen Jahren, zum Glück vor vielen Jahren, muss man ja dazu sagen. Wir begleiten die 100. Bombergruppe der 8. Air Force Division und fliegen Missionen von Großbritannien bis nach Europa. Da sind dann so Ziele wie Munitionsfabriken für die, in deren Zielvisier, um sie auszuschalten. Und die Verluste sind natürlich hoch, weil tatsächlich auch viele abgeschossen werden oder einerseits von deutschen Piloten, die natürlich auch Flieger haben, als auch von Flakfeuer auf dem Boden, was ich jetzt neu gelernt habe durch diese Serie, dass es da ja auch Geschützstationen gibt, die dann immer da gegen gefeuert haben, wenn da eine Welle neuer Flugzeuge kam aus dem gegnerischen Land. Die Serie soll 250 bis 300 Millionen Dollar gekostet haben, also richtigen Batzen Geld. Sieht man allerdings auch an ihrem visuell mitreißenden Stil, finde ich. Also da kann man wirklich gut mitfiebern. Hat natürlich auch wie die vorigen Serien einen sehr authentischen Ansatz, uns möglichst viel auch so ein bisschen zu zeigen, wie war das damals, wie wurden die Piloten ausgebildet. Da gab es ja auch Navigatoren drin, war ja nicht nur der hinterm Steuer der Wichtige. Und ja,
es ist ein riesiger Cast.
Es ist ein riesiger Cast. Man kann gar nicht alle aufzählen. Man kann natürlich ein paar große Who-is-Who-Namen nennen, die man kennen sollte, wie zum Beispiel Austin Butler, der ja auch in Dune 2 schon einen großen Auftritt hatte dieses Jahr im Kino als glatzköpfiger Gegenspieler. Hier hat er ganz viele Haare und darf mit bester Elvis-Tolle, nein, nicht ganz, in Blond diesmal, auftreten. Dann haben wir natürlich noch Callum Turner, der auch in der Tierwesen-Reihe ab Teil 2 dabei war. Anthony Boyle ist auch eine ganz starke Entdeckung für mich aus der Serie. Der spielt den Navigator und entwickelt sich immer mehr zur wichtigen Figur auch. Du hast mich erst darauf aufmerksam gemacht, Max, dass er die erste Besetzung von Scorpius Malfoy im Harry Potter Theaterstück war, was auch für mich
hast
eine...
Hast du danach nachgeguckt? Oder Szenen von ihm?
Ja, ich habe dann genau, ich habe die vorher auch schon auf Bildern gesehen, aber ich dachte immer, ich kenne ihn irgendwoher, aber kann ihn nicht einsortieren. Oder als Filmfans kennt ihr ihn vielleicht aus Tolkien. Und ansonsten gibt's noch Stars wie Barry Keoghan, Banshees of Inisherin oder Eternals, könnt ihr ihn kennen, ist ja ein großer Name jetzt auch in den letzten Jahren geworden. Oder Nkuti Gatwa als Sex Education oder der neue Doctor Who in Nebenrollen, die dann mal vorbeischauen. Genau. Und Regie führten zum Beispiel auch Cary Fukunaga in 4 Folgen, den ihr sicherlich kennt aus James Bond, Keine Zeit zu sterben. Oder Jane Eyre hat alles Mögliche gemacht. Der hat eine Bandbreite, der Herr. Und John Orloff hat wieder die Adaption geschrieben, der auch schon Band of Brothers auf die Beine stellte als Drehbuchautor. Also ja, da kommt eigentlich sehr viel Gutes zusammen. Mich hat's überzeugt als Serie. Es war für mich nicht ganz so stark wie Band of Brothers. Das ist immer noch die beste der drei Serien für mich. Aber trotzdem ziemlich nah dran, weil die Figuren einfach intensiv beleuchten, wie so ein Kriegsalltag für einen Flieger aussah. Also wirklich, die sind Missionen geflogen und es war eher so, wenn jemand zurückkommt, ist es was Besonderes. Nicht, wenn jemand abgeschossen wird. Das war dann eher die Ausnahme, dass jemand mehrere Missionen fliegen konnte. Das sagt dann natürlich schon viel darüber aus, was das für ein Handwerk ist. Und da ist dann einfach eine mitreißende Serie daraus entstanden, wie Luftschlachten und wie die inszeniert werden in dieser Serie, ist wirklich atemberaubend. Also man ist da drin und denkt, ich möchte aus diesem Flieger raus, wenn der gerade abstürzt und da hinten noch jemand rausfliegt und ist jetzt gerade der Fallschirm verheddert und was ist da los? Also ja, auf jeden Fall spannend, gut gemachte Kriegsserie, wo man natürlich immer auch verhandeln kann, wie weit sollte jetzt so eine Kriegsserie gehen? Will ich das alles sehen oder will ich nicht? In diesem Fall würde ich sagen, guckt es euch unbedingt an. Ist ein Serienövre, was man mitnehmen sollte dieses Jahr. Und ihr lernt auch noch was über das Fliegerleben und Einsätze im Zweiten Weltkrieg. So kurz und knapp, ansonsten alles Weitere im dazugehörigen Podcast.
Dann nächste Serie.
Da geht's schon direkt weiter. Ich will nur kurz noch von euch wissen, ob ihr sie gesehen habt.
Ja. Ich fand die auch echt, wir hatten ja auch am Anfang so ein Event dazu mit Movie Pilot und Filmstarts, wo wir die erste Folge auch im Kino gezeigt haben.
Da war ich auch das. Hat auch viel Spaß gemacht. Im Kino gerade, das zu sehen nochmal auf großer Leinwand, ist natürlich auch nochmal schön.
Ja, das ist schon fett und diese ganzen Fliegergeschichten sind schon echt ziemlich heftig.
Dann darf Sebastian jetzt weitermachen mit The Penguin, den ich aus dem Hut gezogen habe. Ich habe keinen Hasen, sondern einen Pinguin aus dem Hut gezogen.
Ein Pinguin. Gleich Platz 2 von der Community.
Die Serie, bei der ich, als sie angekündigt wurde, gedacht habe, wer braucht das?
Niemand
Wozu?
Hat danach
geschrieben. Also es war wirklich, also ich war wirklich auch nicht so auf diesem Level, und ich musste jetzt dann auch unbedingt gucken, habe dann trotzdem irgendwann reingeschaut, weil man natürlich auch interessiert ist, denn das Ganze spielt ja in dem The Batman-Universum von Matt Reeves, und The Penguin haben wir ja auch schon in dem ersten Batman verkörpert, großartig von Colin Farrell und seinem Make-up da zu Gesicht
Welcher
bekommen.
Welcher Colin Farrell?
Ja, genau.
Ich höre ihn nicht.
Man hört
Nach
ihn nicht.
Nach drei Folgen fragst du doch, wo ist er denn?
Aber genau. Und ursprünglich war das ja auch damals angeteasert als Prequel-Serie, um so ein bisschen eher irgendwie die Geschichte von Penguin im Vorfeld zu erzählen. Dann hat man ja doch irgendwie offensichtlich gesagt, nee. Es setzt ja wirklich was 5 Minuten nach den Ereignissen von The Batman an. Also Gotham wurde ja, oder zumindest ein Teil von Gotham wurde ja vom Riddler durch seinen fiesen Plan unter Wasser gesetzt. Und in dieses Chaos stürzt uns die Serie jetzt halt rein. Penguin will eigentlich sein Drogengeschäft weitermachen, und dann kommt aber auf einmal dann kommen die ganzen anderen Mafia-Familien und unter anderem, und wir haben ja in der letzten Episode schon viel über How I Met Your Mother gesprochen, wegen Jason Segel.
Jetzt, da kommt die Mutter.
Jetzt kommt die Mutti vorbei, nämlich als Sophia Falcone, Christine Milliotti, und macht das alles irgendwie noch viel komplizierter für den Pinguin, der dann irgendwie versucht, so in bester Western-Manier 2 Familien gegeneinander auszuspielen, um dann trotzdem irgendwie noch vorne dazustehen. Gleichzeitig hat er ja noch seinen jungen Fahrer Victor, den er da eigentlich dabei erwischt hat, wie sie versuchen wollten, ihm die Felgen zu klauen, und den nimmt er dann so ein bisschen unter seine Fittiche. Und ich war echt baff. Also es klingt immer wie so ein Klischee zu sagen, oh, das ist ein bisschen wie Sopranos, aber bei DC. Ja, Sopranos ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist auf jeden Fall eine echt gute Mafia-Serie, finde ich, in diesem Universum, die vor allen Dingen auch komplett ohne diesen Comic-Zusatz von Superhelden oder sonst irgendwas auskommt. Also Batman werdet ihr da verzweifelt suchen, der hat gerade Urlaub oder so, der hat Wichtigeres zu tun. Aber
der läuft immer gerade, wenn du nicht hinguckst, läuft der gerade genau. Über die Straße.
Aber halt, wie gesagt, Colin Farrell in der Figur von Oscorp, unglaublich. Christine Milliotti, ich war total baff. Also ich finde, es ist eine Unverschämtheit, dass wir diese Frau nicht sehr, sehr viel häufiger in irgendwas sehen. Weil
jetzt bestimmt nach dieser Serie.
Ja, na ja, gut, sie ist ja jetzt dann auch bei den Globes und so nominiert und auch, also macht es auch wirklich unglaublich gut als Schurkin, fantastisch, und das Ganze sieht super aus, echt gut geschrieben. Also ich bin sehr gespannt, wie das noch weitergeht, ob es dann noch eine zweite Season geben wird oder ob man das erstmal in The Batman 2 dann noch so ein bisschen aufgreift, aber echt eine sehr, sehr starke Serie. So eine kleine Überraschung für mich tatsächlich dieses Jahr, weil, wie gesagt, ich, also gebraucht hätte ich es nicht. Aber es bei DC hatte auch bei nur Peacemaker damals auch so das Gefühl, wer braucht den Scheiß? Und dann war es auf einmal eine tolle Serie, und es ist bei The Penguin genau das Gleiche.
Nur etwas anderer Tonfall als Peacemaker.
Ja, gut, ja, das auf jeden Fall.
Ich fand sie auch ganz toll. Hatte auch einen Podcast mit Matthias dazu gemacht. Eine Folge könnt ihr gerne hören. Ich fand auch die Mutter sehr stark. Die wollte ich auch kurz erwähnen.
Die ganze komplizierte Beziehung von Gangster und Gangstermutter.
Ich war ganz überrascht. Ich gucke gerade nochmal Daredevil, die Netflix-Serie. Die ehemals Netflix-Serie. Und da spielt sie die Mutter von Foggy.
Ah, okay. Ja, geil.
Oh mein Gott. Wieder eine New Yorker Mutti.
Sie ist wieder mal dabei.
Zum Glück anderes Universum Marvel. Aber ja, ich fand auch den Victor richtig stark. Also ich kannte den Schauspieler nur aus dieser, wie hieß die? Diese Ja, genau, Runaways-Serie. Da habe ich auch nur die erste Staffel geguckt.
Von Marvel zu DC ist er
gewesen. Genau. Und jetzt hat er echt so eine Reife hingelegt, dass ich dachte, der hat auch noch eine große Zukunft als Schauspieler. War's das?
Ja.
Sonst haben wir alles gesagt, was zu sagen war.
Ich verweise auf den Podcast.
So, sorry, hier ist gerade ein bisschen
zu viele Zettel.
Ja, du bist schon wieder dran, Sebastian.
Ja,
es geht hier Schlag auf Schlag. Und
kann so nicht arbeiten.
Mit einer Serie, die ich gar nicht kenne.
Oha, na jetzt kommt's.
Dann,
ja.
Okay. Max, bei Netflix. Max,
da kann man auch den Titelsong sehr gut singen.
Das ist ja auch der Intro-Song. Ja. Genau, ja, Max hat es ja schon in der ersten Episode so ein bisschen angeteasert, dass wir.
Oh nein, das war ein Spoiler.
Genau, es war ein kleiner Spoiler für alle, die aufgepasst haben, dass wir auf diese Serie zu sprechen kommen. Eine Anime-Serie, die mir sehr ans Herz gelegt wurde und die allein aufgrund der herrlich bescheuerten Prämisse wirklich toll ist. Also wir haben zwei Schüler, einmal Ken, und Ken glaubt an Außerirdische. Und er lernt an der Schule Momo kennen, und Momo wiederum glaubt an Geister.
Aber sie glaubt nicht
an UFOs und Aliens, und er glaubt halt nicht an Geister. Und daraufhin entscheiden sie sich, okay, Ken schickt Momo an einen Ort, wo normalerweise immer irgendwie UFO-Sichtungen stattfinden, und sie schickt ihn wiederum in so einen alten, angeblich verfluchten Eisenbahntunnel. Und
das klingt schon mal großartig.
Und das Ding ist natürlich...
Es wird noch wilder.
Das Ding ist natürlich, ja, sie trifft auf Aliens. Und ja, er trifft auf Geister. Die Turbo-Oma verflucht nämlich sein Glied.
Okay. Und
sie ist ein böser Geist, der sein Penis klaut.
Genau. Okay. Und das ist dann so ein bisschen die Geschichte. Wir lernen dann später auch noch Momos Oma kennen, die genauso gut ihre Schwester mit grauen Haaren sein könnte, die halt auch eine Expertin für das Okkulte ist, aber auch nicht an Aliens glaubt, weil wieso sollte man auch? Und die beiden müssen sich dann halt irgendwie notgedrungen zusammentun, um halt Kens Penis wieder zu entfluchen, aber dabei wird dann irgendwann später alles noch komplizierter. Dann verliert er seine Hoden, und es ist furchtbar wild und so richtig schräg, aber das Krasse, was ich halt immer wieder, diese Serie haut dir denn, und ich glaube, es war immer Folge 7, die genannt wurde, ne, weil da kämpfen sie gegen einen anderen Geist, und dann kommt auf einmal so ein Cut. Und du kriegst auf einmal so die emotionalste Backstory, die du zu diesem Geist dir nur irgendwie vorstellen kannst.
Zu dem neuen oder zu der Turbo-Oma?
Nee, nicht zu der Turbo-Oma, zu dem neuen Geist.
Okay, die hat aber auch eine tragische
Story. Ja, aber ich meine, also es klingt alles so herrlich gaga, es ist auch so herrlich gaga. Auch die ganzen Kämpfe, die dann irgendwie stattfinden, sind herrlich wild, sehr kreativ. Aber trotzdem findet diese Serie auch immer wieder so diesen Punkt zurück, um zu sagen, ja, das ist auch alles irgendwie tragisch und traurig, und vor allen Dingen, du hast auch irgendwie weil Momo rennt ihr ganzes Leben schon damit durch die Gegend, dass sie irgendwann, es gibt noch einen Schauspieler, der genauso heißt wie Ken, und in den ist sie ja total verliebt, und deswegen glaubt sie ja, irgendwann heiratet sie Ken, keine Ahnung, wie sein Nachname heißt. Und jetzt kommt halt dieser Junge und heißt genau so, und sie sagt, nein, du bist nicht die große Liebe meines Lebens. Ich nenne dich jetzt einfach anders, damit ich hier gar nicht erst so in Versuchung komme, und trotzdem entwickelt sich da was. Also sind echt tolle Figuren, es sind coole Kämpfe, es ist eine geile Story, die halt wirklich so dieses, auf der einen Seite kommen dann zwischendurch natürlich auch immer mal wieder die Aliens mit ins Spiel.
Ich wollte gerade sagen, spielen die jetzt dann noch eine Rolle,
doch,
wenn die Geister...
Da dachte ich auch erst zwischendurch.
Ich wollte sie nicht.
Ach sehen. Genau, Ken Takagura und ist der Schauspieler, und Ken heißt halt auch genauso. Und ja, genau, also die Aliens tauchen dann auch wieder auf. Da gibt es dann auch noch so einen ganz traurigen Alien, wo dann so ein bisschen erklärt wird, warum Aliens irgendwie eine Faszination für Kühe haben. Aber mehr verraten wir hier jetzt nicht. Also wirklich herrlich wild, wirklich eine schöne Anime-Entdeckung, die, glaube ich, sehr viele Anime-Fans auch schon für sich gefunden hat, so, weil so zumindest auch so in meiner kleinen Anime-Bubble redet jeder von Dandadan und tolle Serie.
Ja, auch vorher schon riesen Hype, weil der Manga halt unglaublich bekannt ist.
Ja, ja.
Deswegen, glaube ich, werden wir noch ein paar Jahre was von Dandadan haben.
Glaube ich auch, ja.
Und muss man auch sagen, die erste Staffel sind jetzt, glaube ich, nur 12 Folgen insgesamt.
Genau. Halbstunde, oder?
Genau, 20 Minuten sind die Folgen.
Die aber tatsächlich interessanterweise ja auch bei Netflix im Wochentakt rausgekommen sind.
Aber also, sind jetzt schon alle da oder kommen noch welche?
Jetzt zu diesem Zeitpunkt.
Freitag ist die letzte. Genau. Ja, letzten Freitag ist
ja,
die
genau. Jetzt Folge. Also zum Zeitpunkt, wenn ihr diese Aufnahme hört, dann könnt ihr euch hinsetzen und alles am Stück gucken.
Sogar auf Deutsch.
Ja, genau. Ja, ich muss noch ein bisschen aufs Finale warten. Aber es ist okay.
Es klingt so gaga, ich werde auf jeden Fall reingucken.
Das ist mega. Also allein die erste Episode ist schon so wild und ist auch wieder so typisch japanisch versext irgendwie so, wo du halt wirklich denkst so, ey, warum?
Aber nicht zu problematisch.
Nein, nicht zu krass, aber natürlich muss irgendwie ihre Oma, von der sie die ganze Zeit redet, halt auch irgendwie so ein heißer Feger sein.
Und dann suchen sie seine Kronjuwelen. Ja,
das ist herrlich. Tolle Serie.
Und du hast die Katze vergessen.
Ja, gut, ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen.
Es gibt noch eine Katze. Es gibt Aliens, okay, verkauft. Ja. So, Max, wir machen weiter. Du darfst einen Tipp vorstellen, der unter der Erde spielt, meistens. Silo Staffel 2 ist nämlich dieses Jahr gestartet und läuft auch
hallo,
noch.
Hallo, was du mit
Zeitpunkt
Fallout unter der
Stimmt.
Das bessere Fallout ist Silo Staffel 2.
Bei Apple TV Plus.
Wenn euch bei Fallout die Bunker-Szenen gefallen haben, dann kommt Silo, wo es nur um Bunker-Szenen gibt. Die hat bei Moviepilot eine 7,6 und das habe ich als Tipp mitgebracht. Die hatten wir letztes Jahr schon bei den besten Serien 2023 mit dabei. Und auch dieses Jahr ist die Serie wieder ein herausragender Beitrag.
War das erst letztes Jahr? Ich habe die irgendwie schon vor 2 Jahren einsortiert, aber nee, vielleicht das ist das auch nur mein Gedächtnis, was da sagt. Die Lücke war viel zu lang zwischen Staffel 1 und Staffel 2.
2023.
Okay, dann ist ja alles gut.
Ging schnell. Genau, das ist eine Dystopie-Serie und eine Adaption der Silo-Roman-Trilogie von Yu Howie. Und die Serie, ich halte es jetzt mal ein bisschen spoilerfrei, ich will nicht zu viel über Staffel 2 sprechen, weil sie an einen riesigen Twist anknüpft.
Aus Staffel 1 am Ende.
Den man nicht verraten möchte. Also die Serie zeigt uns eine Zukunftsvision, in der die Luft an der Erdoberfläche toxisch und tödlich ist. Bisschen wie Fallout. Und die letzten 10.000 Menschen leben in einem Betonkoloss, der 144 Stockwerke in die Tiefe führt und eine vertikale Klassengesellschaft voller strikter Regeln, totaler Überwachung und noch mehr Geheimnissen ist. Also der Snowpiercer nur steht
vertikal unter der Erde.
Genau. Und diese Geheimnisse ergründet die Serie durch die Augen der Mechanikerin Juliette. Die wird gespielt von Rebecca Ferguson. Auch dieses Jahr groß in einem Sci-Fi-Film aufgetreten noch.
War das nicht beim letzten Mal auch schon, dass sie Dune und, nee, da war Dune ein bisschen eher gekommen.
Da haben wir auch schon Dune, Star Rebecca.
Ja, sie hat da eine Nische gefunden, eine Sci-Fi-Nische für sich.
Genau, und die wird eines Tages überraschend zum Sheriff und zur Gesetzeshüterin des Silos ernannt. Und das will sie als Chance direkt natürlich nutzen, um den Tod ihres Freundes aufzuklären und dabei die Strippenzieher an der Macht mit unbequemen Fragen aus der Reserve zu locken, was da überhaupt vor sich geht. In diesem Regime unter der Erde, genau. Und viel mehr verrate ich jetzt erstmal nicht, aus Spoilergründen. Guckt sie unbedingt, warum sie auch in der zweiten Staffel wieder eine der besten Serien des Jahres ist. Einerseits das Worldbuilding, also diese faszinierende Welt, die da aufgemacht wird, wie dieser Bunker funktioniert und wie das Ganze Stück für Stück ausgeweitet wird mit den ganzen Mechanismen. Also es ist wirklich weiterhin toll und spannend erzählt. Sie sieht wieder fantastisch aus. Man merkt, das ist eine Apple-Produktion. Da wird viel Geld reingesteckt. Das sind riesige gebaute Sets. Du hast diese tolle Wendeltreppe in der Mitte, die diese Stockwerke von dem Silo verbindet. Ich weiß nicht, wie viele sie davon haben, ob sie nur einen Stock haben und die müssen immer wieder runterlaufen.
Nur die.
Aber es ist halt sehr viel auch praktisch gemacht und das sieht man, dass es ganz, ganz toll. Es gibt Unterwasserszenen dieses Mal, die auch sehr, sehr toll aussehen. Und Staffel 2 kopiert nicht einfach nur so das Erfolgsrezept von der ersten Staffel, da war es ja mehr so eine Detective-Story, sondern geht tonal in so eine ganz andere Richtung teilweise und spaltet sich in zwei große Storyteile. Manche finden das Pacing vielleicht nicht ganz so gut, aber ich habe die Staffel komplett am Stück geguckt und als Binge hat die unglaublich gut funktioniert. Man suchtet die, weil jede Folge endet immer auf so einem Punkt, wo du denkst, ich will jetzt sofort die nächste Folge gucken. Mm-hmm. Das ist immer ein Twist am Ende der Folge und das ist einfach sehr, sehr schön aufgebaut. Und Staffel 1 hat so das Fundament aufgebaut, so wie die Charaktere, wer sind diese Figuren, die dort leben und wie funktioniert diese Welt. Und Staffel 2 bringt nun das alles ins Wanken und die Figuren beginnen zu hinterfragen, wie ihre Welt funktioniert und müssen sich dann in einem eskalierenden Konflikt positionieren, auf eine Seite stellen, während nebenbei die Welt immer mit kleinen und großen Twists immer weiter ausgebaut und größer wird. Und wenn man die Bücher kennt, weiß man, das wird noch viel größer alles. Aber das ist halt schön, wie diese Serie das so Stück für Stück aufbaut mit Enthüllungen, weil man sich natürlich immer Fragen stellt, wann wurde dieses Silo erbaut? Warum wurde das erbaut? Und das sind immer so Fragen, die dann irgendwann mal, man kriegt vielleicht auch Antworten in der zweiten Staffel. genau, und Staffel 2 besteht wieder aus 10 Folgen, die den Rest des ersten Buches adaptieren. Die erste Staffel war so die erste Hälfte des ersten Buches von insgesamt 3. Die zweite Staffel aber mit ein bisschen mehr Änderungen zur Vorlage. Das weiß ich, weil mein Freund nämlich gerade die Bücher liest und immer vergleicht und sagt, das war ja ganz anders in der Serie als im Buch. Also hat erst die Serie geguckt und dann jetzt das Buch gelesen. Das war ganz anders.
Das sind mir die Liebsten, die anfangen, die Bücher zu lesen. So, ja, das ist ja ganz anders.
Das ist ganz anders als in der Serie. Und gute Nachricht, Staffel 3 wird gerade schon gedreht. Und der Plan ist, dass die Buchreihe dann in 4 Staffeln verfilmt werden soll. Mhm. Bin sehr gespannt, wie sie das zweite Buch verfilmen in der nächsten Staffel. Weil die Hauptfigur da gar nicht drin vorkommt.
Oh.
Weil es ein Prequel ist, der zweite Band.
Vielleicht mischen sie es auch mit Rückblenden und vielleicht mehrere Bücher.
Ich würde sagen, guckt mal das Ende der zweiten Staffel. Vielleicht gibt es da schon eine Richtung, in die das geht. Okay. Da gibt es 2 neue Stars, die mitspielen.
Ich bin zumindest froh, dass du nicht so viel verrätst zu Staffel 2. Ich habe nämlich gerade erst angefangen, die ersten 2 Folgen geguckt. Ich finde es aber, was du beschreibst, total. Es greift, man ist in diesem Spannungslevel drin. Da gibt es zum Beispiel eine Figur, die versucht nur über so einen Abgrund zu kommen und hat nur wenige Mittel, um irgendwie diesen wenigen, weiß ich nicht, zu schönen Sprung, ist es zu weit.
Ja.
Es geht sehr tief runter, wie man das so kennt im Silo, ne? Und das allein schon als One-Woman-Show zu inszenieren, wie man versucht, an ein Ziel zu kommen.
Zwischen Tomb Raider und MacGyver.
Genau, so ein bisschen so, genau. Und ich muss auch sagen, ich habe nach Staffel 1 jetzt auch dieses Jahr erst das Buch als Hörbuch gehört. Das ist eins der Hörbücher, die ich dieses Jahr hatte. Und mich hat es nicht so gecatcht, die Buchvorlage. Und da habe ich entschieden, ich liebe die Serie, ich gucke jetzt einfach die Serie weiter. Ich muss ja gar nicht mich vorher spoilern lassen davon, was in den Büchern passiert. Deshalb umso schöner, dass ich jetzt ein bisschen da reingezogen werde, dann auch ein bisschen geblendet oder mit einer Binde über den Augen.
Rebecca Ferguson ist auch einfach ganz toll in der Serie. Ich habe letztens ein Interview auch irgendwie gelesen, wo, ich weiß nicht, ob das einer der Showrunner von der Serie war, der gesagt hat, dass Hugh Howey hätte wahrscheinlich das zweite Buch komplett anders geschrieben, wenn er gewusst hätte, dass Rebecca Ferguson die Serie mitspielt.
Ja. Na gut, also Silo, schreibt's euch auf die Fahne. Und ich glaube, die wird dann erst nächstes Jahr richtig offiziell enden, oder? Wenn die Folgen wöchentlich kommen. Jetzt versuche ich gerade nachzurechnen.
Ja, die geht noch so ein bisschen drüber, ne?
Aber nur knapp. Also ist dann Anfang nächsten Jahres durch.
Ich schaue mal eben und rufe es gleich rein.
Ja, ja. Ich ziehe dabei schon mal den nächsten Zettel. Ein roter für mich wieder, wo eine Serie drauf steht, für die ist, da ist immer Verlass.
Ich schreibe noch kurz, 17. Januar ist das Staffelfinale.
Bitte, bitte, okay.
Oh, dann wenn Severance losgeht, ne?
Gute, wo geben sich die Klinke in die Hand, die 2 großen Apple-Serien? Ja, ja.
Okay, ja. Da weißt du jetzt schon, welche nächstes Jahr die beste unter den besten Serien ist.
Hoffentlich. Also ich hoffe, sie kriegen es so gut hin.
Nachdem wir jetzt gefühlt 5 Jahre gewartet haben.
Ja gut, ich ja nicht so lange, weil ich Severance erst vor kurzem tatsächlich für mich entdeckt habe. Aber
was ein Glück.
Ja.
Deshalb ist es gut, manchmal nicht sofort zu gucken.
So, jetzt aber, welche Serie?
Jetzt aber, eine Feelgood-Serie, auf die jedes Jahr für mich verlasse ist. Heartstopper ist zurückgekommen dieses Jahr. Die 3. Staffel bei Netflix hat eine 8,1 als große Serienwertung und eine 7,5 in Staffel 3. Und die soll auch wie in bisherigen Jahresrücktreten auch dieses Jahr, Rückblicken auch dieses Jahr wieder vertreten sein mit den 8 viel zu kurzen Folgen von Staffel 3, die diesen Sommer kamen. Einfach eine wunderschöne romantische Coming-of-Age-Serie. Alice Oseman, die Autorin, adaptiert hier ihren eigenen Erfolgscomic für Netflix. Also sie schreibt die Drehbücher und dann werden sie entsprechend auch mit dem gleichen Tonfall, den sie in den Comics hat und der halt von so vielen geliebt wird, weil er halt so warm ist, aber trotzdem auch vor so Themen wie mentaler Gesundheit nicht zurückschreckt, einfach das perfekt so einwickelt. Im Mittelpunkt, ihr ahnt es ja schon, stehen immer noch die 2 Jungs, Charlie Spring und Nick Nelson, die sich ineinander verlieben. Wunderbar.
Kann man, glaube ich, mittlerweile sagen, dass die beiden sich verlieben. Am Anfang war immer so, oh, die werden beste Freunde, vielleicht geht da mehr oder nicht.
Genau. Wir haben natürlich hier diese Diskussion vom Anfang, dass Charlie schon sein Coming-out hatte und Nick noch nicht so richtig weiß, wie er damit seinen Gefühlen umgeht. Inzwischen wissen wir, er ist bisexuell. Und Ihr kennt die zwei wahrscheinlich inzwischen als Darstellende auch. Zumindest Joe Locke hat in Agatha All Along ja jetzt eine große Rolle gespielt.
Vielleicht erwähne ich die nochmal.
Vielleicht kommt die nochmal, diese Serie. Mal gucken. Und Kit Connor ist, finde ich, interessant. Der ist als Schauspieler noch nicht so durchgestattet, dass man sein Gesicht viel sieht. Aber der hat unglaublich viele große Sprachprojekte gehabt. Zum Beispiel in His Dark Materials hat er Lyras Daemon Panteleimon gesprochen. Und außerdem war er im besten Animationsfilm dieses Jahres drin. Ja. Sorry, alles steht Kopf 2, The Wild Robot, der wilde Roboter.
Platz 2 meiner besten Lieblingsfilme dieses Jahr.
Bei mir auch.
Oh. Genau, also unbedingt auch diesen Film angucken, aber zurück zu Heartstopper. Obwohl es schon ein ähnliches Flair hat von guten Gefühlen, die da mitgegeben werden.
Der Marvel-Zauberer und die Ente.
Denn jetzt vertiefen wir natürlich in Staffel 2 die Beziehung der zwei und Staffel 3 stellt jetzt die Aussicht in den Raum, dass natürlich Nick etwas älter ist als Charlie und das heißt, er muss sich schon mal nach einem Collegeplatz umsehen und da ist jetzt natürlich zu entscheiden, Charlie geht noch zur Schule, wählt da eine Universität, die in der Nähe ist, damit sie sich häufig sehen können oder geht er doch eher dahin, wo sein Herz für schlägt. Das sind natürlich Lebensfragen und Lebensweichen, die hier gestellt werden müssen, nach Nähe und nach Präferenz und auch wenn natürlich dieser Feel-Good-Faktor aus Staffel 1, der so stark war, noch drin ist, ist halt Staffel 3 auch an so einem Punkt angekommen, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt auch ernsthaft über diese Beziehung nachdenken, wie die weiter in die Zukunft gehen könnte. Und da kommen natürlich dann auch so zusätzliche Sachen wie Charlies Essstörung dazu, die auch in Comics schon sehr intensiv verhandelt wurde. Ich weiß nicht, welche Folge es war, aber du hast bestimmt auch an einer Stelle viel geweint, Max, in Staffel 3.
Die, wo sie getrennt sind?
Ja.
Ich habe vor Freude geweint, weil Kit Connor ein Captain America Kostüm trägt an Halloween.
Und einfach, wie man sich auch so trotzdem Halt geben kann, wenn zum Beispiel einer jetzt doch mal in eine Klinik muss, weil halt Freundschaft allein nicht alles heilen kann und man dann doch auch professionellen Rat suchen muss und ja, wie man sich halt trotzdem Halt gibt und deshalb, da zählt dann natürlich auch dieser tolle Freundeszirkel, der immer dargestellt wird, mit rein. Also Tao und Elle, Isaac, Tara und Darcy und natürlich jetzt auch noch Charlies Schwester Tori, die ein bisschen wichtiger wird in Staffel 3. Einfach ja, die schönste Queer-Serie bei Netflix. Ganz viel warme Momente, manchmal ein bisschen traurige Momente, die dann aber auch wieder sich schön auflösen. Und einfach dieses Versprechen hält Heartstopper auch in Staffel 3, dass ihr euch da reinlegen könnt und aufgehoben fühlen könnt.
Und die haben ja auch alle, jede Staffel hat so einen ganz anderen Vibe, finde ich immer noch.
Ja.
Aber und immer toll.
Es gibt natürlich noch weiteres Comic-Material für Staffel 4, die komischerweise noch nicht angekündigt wurde, meines Wissens.
Ja,
ich finde das nicht in Ordnung. Aber ich denke schon, dass sie kommen wird. Einfach konstant auch gehypt und im Bewusstsein der Fans. Also,
und es kommt ja jetzt noch Band 6, das ist dann der letzte.
Der letzte, der abschließende,
genau. Und wenn der rauskommt, spätestens dann, müssen doch jetzt die letzte Staffel noch.
Genau, das ist Heartstopper. Wenn ihr es kennt, kennt ihr es. Und wenn nicht, dann solltet ihr es kennenlernen.
Ist ja witzig, dass das Ende eigentlich von Anfang an feststeht, weil sie den Roman über die beiden, wo Charlie älter ist, vorher geschrieben hat.
Ja, das stimmt. Okay, dann gehen wir weiter zur nächsten Serie.
Mhm.
Und wie schon fast angeteasert, kommen wir zur zweiten Bunker-Serie.
Oh,
Sebastian,
ja.
Fallout habe ich aus dem Hut gezogen. Das ist der Community-Platz 3, wenn ich das richtig sehe. Ja.
Mhm, mit einer 7,9.
Hoi, hoi, hoi.
Ja, ich glaube, auch eine große Überraschung für alle, dass die Serie dann am Ende so gut gewesen ist, wie sie war, weil so Videospielverfilmungen sind ja doch eher immer schwierig und die Welt von Fallout ist ja auch schon, Gott, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es die Spiele schon, auch irgendwie seit den frühen 90ern oder so, also ist ja auch schon sehr viel, was da so hintersteckt und
1997.
Ja, genau, ja, okay, dann nicht mal. Aber ja, also es ist auf jeden Fall Videospielverfilmung. Wir sind auch wie bei Silo in einer Welt der Postapokalypse, aber wir verlassen unseren Bunker relativ früh, so wie es in den Spielen ja auch irgendwie immer der Fall ist. Und die gute Lucy muss jetzt halt losziehen, weil irgendeine Gruppe unnetter Menschen haben ihren Vater entführt. Und sie versucht jetzt natürlich aus diesem wohlwollenden Leben des Bunkers rauszukommen und muss feststellen, okay, die Welt da draußen ist irgendwie viel verrückter, viel merkwürdiger und dann haben wir noch die Brotherhood of Steel und wir haben Walton Goggins als Ghoul.
Und noch kurz erwähnen, wer ist der Vater, der entführt wird? Auch ein Dune-Star.
Stimmt, ja. Kyle MacLachlan.
Und der erste
Jetzt fällt mir ihr, wie heißt Lucy? Ella
Purnell.
Ja, genau. die auch ja Jinx in Arcane gesprochen hat. Die,
und die Yellow Jackets.
Genau, die, ja, aber nur.
Die Insel der besonderen Kinder.
Ja, so besonders ist er nicht. Aber was ich tatsächlich an der Serie wirklich sehr mochte, ist die Tatsache, dass sie nicht einfach sich eins von den Spielen nehmen und das wiedergeben, sondern dass sie eine eigene Story aufbauen innerhalb dieser Welt von Fallout, die aber, und das ist halt das, glaube ich, was dann wiederum Fans so gut abholt, halt voll mit Easter Eggs und Fanservice ist, so wenn sie das erste Mal in diese kleine Stadt kommt, da sind so viele Sachen und es ist halt so Fanservice, der nicht so on the nose ist und nach dem Motto, ach, übrigens hier nochmal ein Easter Egg, so, es ist alles irgendwie schön versteckt, das ist natürlich drin. Ich finde, diese Welt fühlt sich sehr gelebt an, wo du wirklich so das Gefühl hast, ja, die hängen hier jetzt schon seit irgendwie 50 oder 100 Jahren oder keine Ahnung, wie lange das dann halt gedauert hat rum und alles hat sich irgendwie so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Ich finde, du hast einen coolen Cast, auch die Tatsache, dass wir so dreigleisig fahren, also du hast ja Lucy's Story, den Ghoul und dann halt noch die Brotherhood den of Knappen Steel, da. Den Knappen, genau, und das, die nähern sich ja dann irgendwann alle auch so ein bisschen an, dass die Stories auch mehr und mehr sich überschneiden. Toll gemacht, auch viel gearbeitet mit praktischen Effekten und echten Sets und sowas alles, das merkt man einfach auch. Und
dieser Anzug, dieser so unkontrolliert so durch die Gegend fliegen.
Ja, also eine echt sehr, sehr coole Serie, die wirklich gezeigt hat, ja, Videospielverfilmungen können auch wirklich richtig gut sein.
Es gibt jedes Jahr diese eine Serie, die zeigt, wie die gut sein.
Und dieses Jahr gibt es sogar zwei.
Genau.
Kommen wir vielleicht auch später dazu.
Aber Fallout hat mir echt wahnsinnig gut gefallen.
Ich muss aber auch sagen, zum Beispiel, ich kenne ja die Videospiele überhaupt nicht und es hat mich jetzt nicht gestört, dass da irgendwelche Easter Eggs vielleicht drin sind, die ich nicht sehe. Dann ist es, weil es halt nicht so überbetont wird, dass ich denke, muss ich das jetzt verstehen? Naja. Warum läuft da jetzt der und der rum oder warum liegt was liegt da? Dass ich dachte, das ist einfach eine gute Sci-Fi-Serie auch, mit die man schön weggucken kann.
Und ich meine, sie hat ja auch dazu geführt, weil viele ja gesagt haben, weil alle Welt wartet auf Fallout 5 und es war immer so die Vermutung, dass das zusammen mit der Serie rauskommt, was sie natürlich nicht gemacht haben, aber war positiv für Fallout 4 und alle anderen Spiele, die es gerade so gibt, weil sehr, sehr viele Leute sind halt nach der Serie nochmal zu den Spielen. Ich auch. Ich habe dann danach nochmal Fallout 4 gezockt, weil warum nicht? So, die Welt hat halt Spaß gemacht. Und sie haben es halt auch hingekriegt, so von der Musik her, weil die Fallout-Spiele sind ja auch bekannt dafür, weil wir eben so dieses Retro-Futuristische haben, das eigentlich ja gefühlt Science Fiction hier so aussieht, wie man sich Science Fiction in den 50er Jahren vorgestellt hat.
Deswegen, auch mit der Musik aus.
Genau, deswegen ist halt so die Musik halt auch viel so dieses 40er, 50er Jahre. Toll, echt super.
Und ich finde auch eine der stärksten Serien-Einstiegsszenen, die wir dieses Jahr hatten. Also diese ersten 10 Minuten waren für mich so, oh.
Nimm mal den Daumen.
Ja, immer genau. Schön den Daumen an Horizont halten. Ja. Na gut, wir machen weiter.
Ja.
Ob wir wollen oder nicht, wir müssen voranschreiten. Und da ziehe ich schon gleich die nächste Serie, von der wir gerade so halb gesprochen haben, aus dem Hut, nämlich Arcane Staffel 2 kam dieses Jahr, Sebastian.
Endlich mal eine Serie, die zeigt, wie gut Videospielverfilmungen sein können. Es ist unglaublich, Arcane, Wahnsinn. Obwohl, ich weiß nicht, ich habe dieses League of Legends tatsächlich, also ich kenne das immer nur so, wenn ich mir das mal wieder angucke, um zu verstehen, worauf basiert es denn eigentlich so. Ist ja auch nicht zu vergleichen so richtig mit dem, was wir jetzt in Fallout hatten. Aber hat ja auch eine wahnsinnig große Community.
Aber es funktioniert hervorragend, wenn du gar nichts. Also ich kannte vorher
das Spiel überhaupt nicht.
Mein einziger Berührungspunkt mit League of Legends war, es gibt ein Brettspiel, das heißt Max vs. Minions und das spielt im League of Legends Universum. Das habe ich gespielt, aber das war's dann auch. Ja, Daher kannte ich Heimerdinger.
Ja, ich kannte auch, also ich war mit dieser Welt auch überhaupt nicht vertraut. Deswegen war damals Staffel 1 halt auch so meine erste Berührung mit dieser ganzen Welt und auch dieses ganze Konstrukt. Wir haben die große, perfekte Stadt Piltover und wir haben diese Unterstadt Zorn, wo quasi die Slums sind und wo der Pöbel abgesetzt wird und irgendwie die von unten wollen natürlich nach oben kommen und die von oben wollen das aber nicht und gleichzeitig haben wir dann noch zwei Wissenschaftler Jace und Victor, die Hextech entwickeln, irgendwelche magischen
wissenschaftliche Magie
Dinge.
Irgendwie,
ja, genau, total. Was ich auch immer sehr, sehr cool finde, so als Konzept zu sagen, okay, ja, es ist Magie, aber sie ist mit Technik so verbunden, so. Auf jeden Fall cooles Konzept und gerade Staffel 1 hatte ja dann auch die beiden Schwestern, Vi und Powder im Vordergrund. Powder wird dann später zu Jinx und jetzt sind wir in Staffel 2 angekommen, die diesen ganzen Konflikt weiter ausführt zwischen diesen Städten, aber auch die Entwicklung von Hextech weiter vorantreibt. Und ähnlich wie schon in Staffel 1 haben sie es ja dann auch so in Akte aufgeteilt. Also wir haben ja, glaube ich, immer es sind drei Akte, drei Episoden. Ich glaube, es sind drei Episoden.
Genau.
Deswegen kamen die ja dann auch immer mit so einer kleinen Pause jetzt dieses Jahr, obwohl die Pausen diesmal ein bisschen kürzer waren, meine ich.
Eine Woche war das.
Nee, war auch wieder eine Woche.
Ach so, okay, gut, dann. Und ich mag diese Serie total. Also ich finde es auch schön, dass sie sagen, okay, Staffel 1, Staffel 2, jetzt ist das Ding an sich abgeschlossen. Natürlich wird es 100 pro noch zig Spin-offs geben und es gibt ja genügend offene Fragen, die auch am Ende von Staffel 2 noch offen sind.
Wer ist der mysteriöse Rabe?
Die Tatsache, dass wir natürlich so einen fantastischen Animationsstil haben, der ja wirklich auch so viel wechselt. Also da hat, glaube ich, Into the Spider-Verse und so sehr viel Gutes getan, dass auch jetzt westliche Animationsstudios so ein bisschen übertriebener werden, in dem, wie sie es darstellen.
Einfach mal experimentieren, was sie alles machen können in dem Genre.
Und ich finde, Staffel 2 von Arcane macht das jetzt nochmal viel, viel krasser. Ja.
Jedes Mal, wenn irgendwo eine Tasse irgendwie heißer Rauch, Dampf aufsteigt, ist der wirklich handgezeichnet.
Ja, oder es gibt diese Schwarz-Weiß, wo fast nur mal so Ink-Drawings sind, also so Tintezeichnungen. Ich dachte auch so, wir haben jetzt ewig so viele Jahre ja wirklich auf die zweite Staffel gewartet. Sind es drei oder vier jetzt gewesen? Ja, dass ich dachte, hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Aber wenn ich mir jetzt diese visuelle Wucht ansehe, die uns in Staffel 2 da serviert wird, sage ich, ja, hat sich voll gelohnt. Bei mir ist auch in der Top-Liste.
Ich muss
ohne Grund die teuerste Animationsserie.
Ja.
Ich muss nur sagen, ich finde so, wenn ich so ein Manko äußern würde, müsste ich sagen, ich hatte so das Gefühl, jeder einzelne Arc hätte eigentlich eine komplette Season sein können.
War ein bisschen zu viel und zu wenig Zeit.
Genau. Weil ich finde halt auch gerade zum Schluss, wenn dieses ganze Thema rund um Victor und Jace und die Hextech so aufgemacht wird, da spielt ja denn das Multiverse noch irgendwie auch eine Rolle, wenn wir es jetzt mal so leicht spoilerig andeuten wollen. Das war so viel und das dann irgendwie so in drei Episoden, wo ich dachte, wow, das sind so geile Konzepte. Gebt denen doch ein bisschen mehr Platz zum Atmen. Und
weil sowas dann wie die Schwarze Rose, das hätte man vielleicht auch woanders noch erzählen können, weil das dann einfach so überfrachtet teilweise war.
Ja, ich hatte halt auch so das Gefühl, wir wollen jetzt schon mal ein paar Sachen halt einfach nur reinbringen, damit wir sie anteasern können, weil wir dann sagen, okay, ach übrigens, hier gibt's jetzt die nächste Spin-off-Serie zu Arcane und die heißt The Black Rose. Und dann gibt's hier
Noxian
noch und dann gibt's hier noch eine Spin-off-Serie zu. Also, aber gut, es ist Meckern auf höchstem Niveau, weil
wir wollen ja auch mehr sehen.
Ja, unbedingt. Also vor allen Dingen, wenn sie den Standard beibehalten, was Voicecast angeht, weil das ist ja auch bei Arcane absolut großartig, was Animationen angeht, was so dieses Zusammenspiel auch mit der Musik angeht und diese Story natürlich. Sehr, sehr cool. Also, ja.
Kann ich auch nur unterschreiben. Also
überwältigend.
Zu Videospiel Akkuratheit kann ich nicht sprechen, aber es ist eine super Fantasy-Serie, eine super Sci-Fi-Serie, eine super Serie, einfach Animationsserie. Also
Serie, das klingt wie der Sat.1-Filmfilm.
Die Moviepilot-Serie. Ja.
Gut, ich glaube, wir machen weiter.
Yes.
Ich schmeiß mal wieder rein, damit Sebastian mal eine Redepause kriegt.
Sonst kannst du gleich schon gehen.
So, Max, hier haben wir dich als nächstes mit Achtsam Morden bei Netflix. Das ist ein Community-Platz.
Ja, für den Platz richte ich uns mal eine kurze Zeitinsel ein. Tief durchatmen. Und wir widmen uns jetzt ganz aufmerksam und achtsam der deutschen Netflix-Serie Achtsam Morden.
Und nichts anderem nebenbei.
Genau, nicht ablenken lassen. Genau, die hat eine Moviepilot-Wertung von 7,2 und ist bei der Community auf Platz 13. Aber weil wir sonst keine andere deutsche Serie drin gehabt hätten im Podcast, habe ich einfach mal die bestbewertete deutsche Serie dieses Jahr mitgenommen.
Finde ich gut, finde ich legitim.
Dass wir nicht deutsche Serien komplett ignorieren. Genau, und das ist eine Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Carsten Düss. der gleichzeitig der erste Band einer Reihe von bisher 5 Büchern ist. Also weitere Staffeln wären theoretisch möglich. Ich habe noch nichts von der zweiten Staffel gehört bisher, was mich überrascht, weil die sehr
in den Top-Ten bei Netflix festgesetzt ist,
hat. Ja. Genau, und das Ganze ist eine Crime-Comedy-Geschichte mit schwarzem Humor und Tom Schilling.
Das ist eine schöne Zusammenfassung.
Und der spielt den Anwalt Björn Diemel. Das ist ein absoluter Workaholic, dauergestresst, hat kaum Zeit für seine Ehefrau und Tochter. Und um seine Work-Life-Balance in den Griff zu bekommen, soll er an einem Achtsamkeitsseminar Training teilnehmen, in dem er zahlreiche Techniken und Übungen erlernt, mit denen er im Beruf und im Privatleben Stress meistern kann. Und das Erlernte wird dann aber auch bald auf den Prüfstand gestellt, denn eigentlich hat er sich Zeit freigeschaufelt, eine Zeitinsel, um mit seiner Tochter ein Wochenende alleine mal zu verbringen am See. Aber sein Gangster-Klient Dragan Cergovic hat einen Mord begangen und Björn soll die Sache richten. Und so kommt eins zum anderen, wie es halt mal so ist, wenn man irgendwie am Wannsee irgendwie im Haus ist. Man bringt aus Versehen jemanden um und hat den im Kofferraum und lässt den zu lange schmoren. Er hat einen Mord begangen und das muss er jetzt versuchen zu vertuschen. Das bedeutet, er muss Dragans Mafia-Clan am Laufen halten, ohne dass der bemerkt, dass der Anführer tot ist. Und das ist einfach sehr bitterböse, witzig teilweise. Hat mich sehr unterhalten. Ich habe auch das Hörbuch vorher schon geliebt und das ist eine sehr, sehr getreue Adaption.
Das wollte ich auch sagen, die sind wirklich sehr nah aneinander dran. Mir war es fast schon ein bisschen zu nah, dass ich gesagt habe, da hat die Serie irgendwie nicht so richtig Eigenständigkeit, außer bis auf die letzte Szene, wo ich richtig sauer drüber war. Aber ich dachte, das Buch hat den idealen Schluss, warum muss die Serie da was anderes draus machen? Aber gut, ist ja nur so eine Umstellung der Geschichte dann eher so, was man als letztes Schlussbild sozusagen verwendet. Aber verschenkte Chance. Nichtsdestotrotz natürlich unterhaltsam und so ein bisschen, ja, Breaking Bad Vibes sind drinne, würde ich sagen.
Mit mehr Comedy,
ja, das stimmt natürlich. Mal gucken, vielleicht liegt es an Tom Schilling, der gesagt hat, er will sich da nicht binden für eine zweite Staffel. Wir werden es herausfinden.
Er ist eigentlich sehr großer Fan von der Sache und der hat auch damit darauf bestanden, dass das 1:1 adaptiert wird.
Okay. Na gut, und
schauen wir mal.
Muratan Muslu war auch super, der den Sascha, hier heißt er, glaube ich, diesen halben Handlanger, der doch ein bisschen intelligenter dann ist als der Durchschnitt, spielt. Der
meinst
macht das
den Kita-Leiter?
So. Genau, den Gangster/Kita-Leiter. ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihr auch mal sehen wollt, was deutsche Serien im Netflix-Bereich zu bieten haben.
Sebastian, du hast geschmunzelt, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen?
Nee, ich habe es nicht gesehen. Nee.
So, you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all yourself.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Gut, wir machen weiter, oder? Wollt ihr noch was sagen?
Nee, mach weiter.
Ich mache weiter mit meinem Serienplatz 1 dieses Jahr.
Oha.
War auch schon im Halbjahresrückblick drin, hat sich tatsächlich nichts dran verändert, obwohl The Day of the Jackal so ein bisschen dran gekratzt hat. Es ist Interview with the Vampire Staffel 2. Das läuft bei Magenta TV, könnt ihr das jetzt in voller Länge gucken, die erste Staffel und die zweite Staffel, alles da. Es hat eine nicht gute, also ja, so mittelmäßige Moviepilot-Bewertung, die völlig daneben ist. Also
aus Gründen
eine 5,7, aber wenn man sich alle anderen internationalen Seiten anguckt, so wie IMDb oder so, da hat es eine 7,4 und so, dann weiß man, okay, da können die Deutschen sich anscheinend nicht damit anfreunden, dass man einen Stoff nimmt und neu interpretiert mit afroamerikanischen Darstellenden.
Das war schon der große Shitstorm, bevor die Serie überhaupt gestartet ist.
Queeren Storylines, ja gut, wenn ihr damit nicht klarkommt, dann guckt sie nicht, aber wenn euch das interessiert, ist einfach eine wahnsinnig starke Umsetzung. Wir haben wieder 8 Folgen in Staffel 2. Es ist die Neuverfilmung des Romans von Anne Rice, die natürlich auch Interview mit einem Vampir heißt und 1976 rauskam.
Haben wir auch wieder, wie bei Silo, die zweite Hälfte eines Buchs, die in einer zweiten Staffel.
Wir splitten das einfach auf, genau. Staffel 1 verfilmte die erste Hälfte. Und ich finde, es war ein guter Cut, dass man sagt, wir haben jetzt die amerikanische Storyline, jetzt springen wir rüber nach Europa, um den Rest zu erzählen. Showrunner Rolin Jones macht sich dieses Werk, finde ich, sehr zu eigen. Also wir brauchen jetzt keine 1-zu-1-Adaption nochmal. Hatten wir ja auch schon im Film, ist ja okay, der Film ist auch super. Und jetzt haben wir aber eine Hauptfigur, die schwarz und schwul ist und was nochmal ganz neue Themenbereiche und Facetten einfach aufmacht, die Serie spannend verhandeln kann, mit Vampir-Thematik natürlich im Fantasy-Setting. Und nachdem ich Staffel 1 schon richtig stark fand und in meiner Top-Liste hatte, ist Staffel 2 jetzt nochmal eins drauf, was ich nicht erwartet hatte. Wir folgen also dem Vampir Louis Dupont du Lac, der dem Journalisten Daniel Molloy seine Lebens- und Todesgeschichte erzählt. Er lebt nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts in New Orleans und wird vom Vampir Lestat verwandelt, was eine ziemlich schwierige Beziehung ist in Staffel 1. Die haben dann irgendwann auch noch ein Vampirkind namens Claudia und nach einem verbotenen Vampirmord flüchten Louis und Claudia nach Europa, um jetzt ihresgleichen zu suchen. Vielleicht haben sie ja noch irgendwelche anderen Vampire, denen sie sich anschließen können, und kommen dann irgendwann nach Paris. Und da entfalten sich dann im Théâtre des Vampires ganz interessante Sachen. Man will gar nicht so viel verraten. Wenn ihr den Film kennt, wisst ihr ja ungefähr, was euch erwartet. Aber was ich so spannend finde, ist, dass diese Interviewsituation sich in Staffel 2 nochmal völlig verändert. Denn jetzt haben wir nicht nur Louis, der seine Geschichte erzählt, sondern auch noch Armand, der natürlich in Paris dazu stößt. Im Film war er gespielt worden von Antonio Banderas. Jetzt wird er gespielt vom großartigen Assad Zaman. Unbedingt merken diesen Menschen. Der die Dynamik einfach nochmal umstößt, denn jetzt berichten sie gleichzeitig von den Ereignissen aus Paris, und indem jeder andere Sachen hervorhebt oder nochmal eine neue Perspektive auf was da passiert ist gibt, verändert sich ständig, was man da in dieser zweiten Staffel erlebt.
So genial, wie das erzählt wird. Aus welcher Perspektive wird eine Geschichte erzählt? Wie wird mit Erinnerungen gespielt?
Welchen Effekt hat das dann auf uns? Genau, also ich kann nur sagen, diese Serie hat mir in Staffel 2 das schönste narrative Schleudertrauma meines Jahres beschert. Einfach, wenn diese Perspektiven immer wechseln, man muss Sachen neu bewerten, man muss seine ganzen Sympathien auf einmal über den Haufen schmeißen und umstellen. Und dann natürlich auch noch dieser ganze Cast, der einfach nur großartig ist. Also Jacob Anderson kennst du, Sebastian, bestimmt aus Game of Thrones als grauer Wurm, wo man dachte, ja, hast so eine Nebenrolle, und jetzt kann er endlich zeigen, was er drauf hat als Vampir Louis, als gequälte Existenz. Dann haben wir Sam Reed, eine absolute Entdeckung für mich, der als verführerischer Lestat da mitmischt. Eric Bogosian als Journalist ist auch ganz toll, zwischen Neugier und Angst so pendelt er, wie viel darf er fragen, wie viel darf er sich aus dem Fenster lehnen, um dann seinen Bericht da fertig zu kriegen, sein Interview. Und jetzt natürlich Assad Zaman aus der zweiten Staffel, absolute Entdeckung, einnehmend, gefährlich, romantisch, alles in einem zusammengewickelt. Und Claudia wurde ja ausgetauscht, die Jungdarstellerin, weil Bailey Best zu viel zu tun hat, vielleicht wegen Avatar 2, weil sie da
3 und 4 und 5.
Ja, genau. Aber Delaney Hayes ist auch sehr toll, die macht das auch super in Staffel 2. Insofern habe ich da gar nicht so den Sprung gemerkt. Und dann haben wir natürlich auch noch Ben Daniels jetzt als Santiago in Staffel 2 neu, mein neuer Seriendarling seit Foundation Staffel 2, und Ringe der Macht war ja auch schon als Kirdan kurz dabei. Ganz toller Seriendarsteller. Also ja, herzzerreißend und doch schön. Selten so eine überzeugende Figurenzeichnung gesehen in einer Genreserie, und nutzt einfach die Rahmenhandlung perfekt aus, um mit verheerenden Auswirkungen mich in den Wahnsinn zu treiben und dieses Serienerlebnis zum absoluten Genuss zu machen. Also ganz klar mein Spitzenplatz dieses Jahr. Und wir haben natürlich auch schon Staffel 3, die angekündigt wurde, die aber jetzt ein neues Buch verfilmt, nämlich The Vampire Lestat, gibt's ja noch so als Spin-off.
Das wird so geil.
Es gibt schon einen kurzen Teaser, der auch sehr interessant ist, aber nichtsdestotrotz schafft es halt Staffel 2, so ein Finale zu finden, so einen Abschluss, wo man sagt, das ist eigentlich schon ein ideales Serienende, aber es stört mich nicht, wenn danach jetzt noch vielleicht in eine andere Richtung weitergedacht wird, weil das einfach für sich funktioniert, dass man sagen kann, boah, so soll das sein mit Serien. Bitte macht es weiter so.
Ich will jetzt Rockstar-Lister.
Bitte. Ja, hast du da schon jemals reingeschaut, Sebastian?
Ich bin bei sowas immer skeptisch, weil ich mag halt den Film, und dann denke ich immer so, was könnt ihr, also ich hatte es halt nur gehört, dass eine Serie kommt. Ich wusste wirklich so gar nichts weiter irgendwie so, aber hab dann irgendwann auch mitgekriegt, okay, ja, die Serie wird ja doch irgendwie gefeiert, und gemacht. Mein Problem ist halt eher, dass ich noch nicht bei Magenta zu Hause bin und ich dann noch nicht irgendwie...
Komm mal zu uns.
Aber es ist interessant und auch was Esther jetzt hier sehr euphorisch darüber erzählt hat, klingt echt geil. Also, und ich mag das, wenn man sagen kann, okay, ja, nach Staffel 2 ist es quasi, okay, es ist gut beendet, aber es kann auch noch irgendwie gut weitergeführt werden.
AMCs so, ne? Nächstes großes Serienfranchise nach The Walking Dead.
Im Januar kommt schon die zweite Staffel von Mayfair Witches. Was
vielleicht
ja,
sprechen wir nächste Woche nochmal über diese Serie.
Wer weiß. Aber ja, also wirklich für Fantasy-Fans und generell Fans von guter Charakterzeichnung in Serien unbedingt anschauen. Das ist ein Erlebnis. Gut, aber
You have to see it to believe it.
Ja, ja. Man, wir müssen leider weitermachen. Ich würde natürlich gerne noch eine Stunde über diese Serie reden. Aber Max, wir kommen zu einem Platz, den du hier reingegeben hast. Agatha All Along. Wir sind endlich angekommen bei Disney Plus.
Halt mich kurz. Genau, beim Moviepilot hat die Serie eine 6,5. Das geht gar nicht, sorry Leute. Bei mir ist es auf Platz 3 meiner persönlichen Top 10. Und ich habe sie jetzt, wir hatten sie schon öfter vorgestellt in Ausblicken und ich hatte sehr hohe Erwartungen und die wurden noch übertroffen. Ich fand sie ganz toll. 9 Folgen, eine Marvel-Miniserie, die vielleicht keine Miniserie bald mehr ist. Vielleicht entscheidet sich das noch in den kommenden Wochen. Halte jetzt meinen Hype in Grenzen und hört gerne mal unsere Podcast-Folge zu Agatha All Along. Die hatte ich mit Bea aufgenommen. Kann ich nur empfehlen. Wir singen leider nicht. Ich hätte gerne gesungen.
Dafür gibt's ganz viele Details, auf die ihr hinweist, wo ich dann beim Hören dachte, oh, das hab ich gar nicht ist mir gar nicht aufgefallen. Ja.
Genau, erstmal ganz kurz, worum es geht. Agatha All Along ist eine Spin-off-Fortsetzung zu WandaVision, der MCU-Serie, und folgt jetzt aber der bösen Hexe Agatha Harkness, die gemeinsam mit einem jungen Zauberer, dessen Name nicht genannt werden soll, und einem widerwillig zusammengewürfelten Hexenzirkel den legendären Hexenweg beschreitet. Und das ist eine magische Dimension voller Prüfungen, an deren Ende eine Hexe das bekommen soll, was sie sich am meisten wünscht. Soweit so spoilerfrei. Denn Agatha All Along steckt einfach voller Überraschungen und fantastischer Twists. Manche sieht man halt als Marvel-Fan schon irgendwie aus meilenweit. Also schon als 2 Jahre bevor die Serie gestartet ist, habe ich schon gesagt, John Locke spielt doch den und den. Aber es gibt dann trotzdem am Ende halt noch Twists, die man überhaupt nicht kommen sieht. Oder zumindest sind sie sehr gut inszeniert. Und auch, die einem vielleicht auch noch das Herz brechen. Ich liebe die Serie eigentlich, weil diese Mischung aus Queerness, Campiness und Horror ist für mich voll aufgegangen, weil es irgendwas ist, was es so gar nicht im MCU gibt bisher. Und der Cast ist mir einfach total ans Herz gewachsen. Catherine Hahn sowieso, Joe Locke, Patti LuPone und Aubrey Plaza, alle ganz, ganz toll. Und es ist die MCU-Serie mit dem wenigsten CGI. Das ist auch, was man der Serie zugute halten kann. Es gibt wunderschöne gebaute Sets und praktische Effekte. Ich hatte tatsächlich am Anfang so ein bisschen Bedenken bei der Serie, weil ich in den ersten 2 Folgen sind halt so Exposition, es geht erst ab Folge 3 richtig los. Und aber dann wird's immer besser und Folge 6, hallo Leute, ich bin großer Fan von Zeitreisegeschichten und von Die Frau des Zeitreisenden. Und die war einfach genial. Und auch das Finale, so Marvel-untypisch, sehr
Gott sei Dank,
dramatisch
mal kein Skybeam oder sonst irgendwie was, sondern mal wirklich...
Diesmal ein Skybeam direkt ins Herz. Ja.
Nee, muss ich auch sagen. Also ich stimme dir vor allen Dingen auch zu, dass ich fand die erste Folge cool, weil sie ja da auch so ein bisschen dieses Konzept wiedergeben wollen, was wir bei WandaVision hatten, wo es ja in jeder Episode eine neue Sitcom-Ära gab und hier...
Jetzt gibt's einen neuen Escape Room jede Folge.
Jetzt, nee, aber in der ersten Episode hast du ja so ein bisschen dieses Mayor of Easttown in Agatha-Form und so, und das wird ja dann aber komplett gekippt in der zweiten Episode, weil da wird dann dieser Hexenzirkel zusammengewürfelt und dann hast du ja wirklich ab Folge 3 dieses Witch's Road und halt...
Das ist so unberechenbar, die ersten Folgen.
Ja, und dann halt passiert. So diesen Escape Room Charakter, der dann halt mit dazu kommt. Aber ich muss auch sagen, so ab Folge 3 dachte ich, okay, ja doch. Und es wurde dann auch irgendwie immer interessanter und spannender und du lernst ja dann auch, weil ich fand die Einführung der Figuren alle so ein bisschen zu plump und erst so durch das, was sie dann halt auf dieser Witches Road erleben, dachte ich so, oh geil, da stecken ja doch richtig coole Charaktere auch dahinter.
Und es wird ja in der Handlung später sogar erklärt, warum es so plump ist, warum sie die Hexen einfach nur so, jetzt komm halt mit, so, dass die sich schnell abhaken, dass die sich schnell kennenlernt.
Und was sie denn aus Teen, wie er ja die ganze Zeit nur genannt wird, machen. ist für jeden Marvel-Fan so krass vorhersehbar, aber sie machen es trotzdem gut. Gleichzeitig auch das ganze Ding rund um Aubrey Plaza fand ich fantastisch. Da sollten die nur echt mal aufpassen, weil, also ich weiß nicht, warum wir in einer Welt leben, wo mittlerweile Spielzeug dir mehr spoilert über das, was in irgendwelchen Serien passiert. Weil
Funko Pop, was soll das?
Ja, also weil Funko Pop hatte halt wirklich schon verraten, wer Teen ist und auch was ist mit Aubrey Plazas Charakter.
Und das ist nicht das erste Mal, dass das passiert.
Ja, und das ist ja so häufig auch irgendwelche Lego-Sets oder so, wo dann auf einmal irgend schon was gespoilert wird. Aber insgesamt muss ich auch sagen, ich finde, die Serie hätte früher kommen müssen, damit sie vielleicht mehr so auf diesen Hype-Train von WandaVision noch so aufsteigen kann. Aber insgesamt eine wirklich sehr, sehr coole, wie Max schon meinte, Marvel-Serie, die sich mal gar nicht so marvelig anfühlt. Und ich glaube, das ist für viele halt so das Problem gewesen. Weil ich mache ja auch dann auf YouTube immer so dieses so, oh, und die Easter Eggs und bla und blub. Gibt's da zwar, aber die Serie steht sehr für sich alleine. Also du hast gar nicht mal so dieses, oh, wir müssen jetzt in dieser Episode darauf noch hinweisen und das noch irgendwie anteasern oder sonst irgendwie was, sondern es ist wirklich so eine sehr eigenständige Story, die wirklich mit jeder Episode echt besser und besser wird. Und das Finale fand ich auch wirklich wahnsinnig gut. Also auch sehr emotional. Und das mal wieder bei Marvel auch so sagen zu können, ohne dass es jetzt wie bei Deadpool und Wolverine am Ende nur darum geht, oh, und hier packen wir jetzt noch Chris Evans rein und jetzt kommt hier noch der Charakter, den ihr von damals richtig cool fandet und so, diese Nostalgie-Schiene dann halt, macht Agatha echt sehr, sehr gut.
Also das, ich würde nicht meckern, wenn es eine zweite Staffel gibt.
Das, was aber The Franchise an allen MCU-Marvel-Serien als Serie kritisiert, habt ihr in Agatha All Along nicht so.
Genau.
Ja.
Gut, wir schreiten voran. Ich ziehe eine Join-Plus-Serie aus dem Hut, Max, und du musst mir erklären, was Staffel 2 von Pantheon ist, oder Pantheon.
Pantheon. Eine Serie, die hat wenig Bewertung beim Moviepilot, aber eine 8. Und das ist mein Geheimtipp an euch beide. Ich glaube, das ist für euch genau die richtige Serie. Die habe ich gerade nämlich erst entdeckt. Ich war vorletzte Woche krank. Und eigentlich kann ich sagen, zum Glück war ich krank, weil dadurch konnte ich diese Serie noch entdecken. Genau, da gibt es die erste Staffel bei Netflix. Also wieder der Fall, könnt ihr bei Netflix schon mal anteasern. Okay. Und die zweite Staffel gibt es bei Join Plus. Und es ist einmal mal die beste Sci-Fi-Serie der letzten Jahre, Leute.
Okay, krass.
Es ist eine Animationsserie für Erwachsene. Und wenn ich es jetzt beschreiben müsste, ist so ein Mix, wie es sich anfühlt, aus Ghost in the Shell, Mr. Robot und Xixin Lus Tresolaris-Trilogie.
Wow, okay, ja, das deswegen sind drei ich sehr euch große jetzt hier Punkte. Okay, ja, ich bin schon gehuckt. Also
die Serie beginnt mit einer jungen Schülerin namens Maddie Kim, deren Vater vor 2 Jahren gestorben ist. Der arbeitete für ein Tech-Unternehmen, das damit experimentiert hat, menschliche Gehirne zu scannen und zu digitalisieren und in die Cloud hochzuladen. Als sogenannte UIs, also Uploaded Intelligence, ist ein bisschen wie bei Amazons Upload, genau. Nur düsterer als Tech-Thriller. Und Maddie bekommt eines Tages dann plötzlich mysteriöse Nachrichten auf ihrem Computer von einer Person, die vielleicht ihr toter Vater ist. Und mehr will ich gar nicht spoilern, aber Maggie gerät schnurstracks in eine Verschwörung globalen Ausmaßes, die den Verlauf der Menschheitsgeschichte sogar verleiht.
Also,
alles ist möglich. Wo fange ich an? Also vielleicht erstmal mit dem offensichtlichsten, das ist eine Animationsserie. Es ist nicht die schönste Animationsserie, aber dass sie animiert ist, ist halt funktional der Story gegenüber, weil das könntest du nachher, was alles passiert.
Gar nicht,
gar nicht perfekt.
Okay.
Ich warte, wie Three-Body-Problem das am Ende macht in Staffel 3. Aber mal gucken. Der Look erinnert ein bisschen an Invincible, also auch dieser amerikanische Animationsstil. Ist sehr viel von Anime inspiriert. Wie eben schon mit Ghost in the Shell gesagt. Also die Serie geht damit nicht mit der Hommage, die sie ist, nicht der ist schon sehr deutlich um, also es gibt eine Figur, die sieht halt exakt so aus wie Motoko Kusanagi.
Okay.
Also exakt, also sie spielt schon damit, was ihre Inspirationen sind. Auch so die Action, was es angeht, ist schon teilweise sehr Anime inspiriert. Und in Richtung Ghost in the Shell ist halt auch diese Kernfrage hier so, was bleibt von der menschlichen Seele übrig, wenn ein Bewusstsein nur noch digital ist eigentlich und nichts mehr von dem eigentlichen menschlichen Körper über ist. Was bleibt da noch über, was ist der Ghost in der Shell? Genau, und als Sci-Fi-Serie ist sie eine Wucht, einfach weil sie sehr, sehr spannende Gedankenspiele und Ideen aufmacht, so in Richtung Posthumanismus und Simulationstheorie. Ganz toll.
Was wir bei 1899 nicht zu Ende denken konnten.
Ganz genau, das hier ist 1899 weitergedacht. Also Staffel 1 könnt ihr bei Netflix gucken. Ist ein spannender Tech-Thriller, Verschwörungsthriller mit philosophischen Ansätzen, der immer komplexer wird, ganz interessant. Aber, und deswegen sitze ich jetzt hier heute. Staffel 2 ist eine ganz andere Hausnummer. Staffel 2, einfach dieses Worldbuilding, wie das Konzept der Serie konsequent immer weiter gedacht wird, ist fantastisch. Und dann kommt so Folge 6 in Staffel 2 von 8. Das ist ja 8 Folgen hat die zweite und letzte Staffel. Und die 6. Folge wirkt dann wie so ein Staffelfinale mit einem großen Cliffhanger. Und dann kommen nochmal 2 Folgen, die so das Serienfinale sind. Die sind komplett abgefahren. Ich hatte Fieber, als ich das geguckt habe und mein Kopf war so überfordert, ich konnte überhaupt nicht verarbeiten, was da geht. Das war ein absoluter Fiebertraum. Also am Ende ist Pantheon einfach komplette Eskalation, wie halt der Abschluss von der Trisolaris-Trilogie, hat mich das sehr dran erinnert.
Okay, krass.
Und der Vergleich ist, kommt gar nicht von ungefähr, weil der die Serie basiert auf einer Reihe von Kurzgeschichten, die von dem Autoren geschrieben wurden, der die Trisolaris-Bücher ins Englische übersetzt hat.
Ah, okay. Hey.
Also
geil.
Der, dem man den Erfolg überhaupt im westlichen Raum zu verdanken hat, der hat auch Kurzgeschichten geschrieben, die das hier inspiriert haben.
Hat der dir nach der Übersetzung geschrieben?
Das
oder?
Ist natürlich, wer hat bei wem geklaut?
Ja, genau.
Also so genial und komplex habe ich noch keine Serie das Thema halt auch Simulationstheorie durchspielen sehen, dass es, also am Ende geht's, weißt du gar nicht mehr, was real ist und was nicht. Also du hinterfragst dich selbst eigentlich, wenn du das guckst.
Okay, geil.
Aber die Themen sind natürlich nicht neu. Also die Sci-Fi-Stoffe gibt's natürlich hochgeladen, Intelligenzen, künstliche Intelligenzen, das kennen wir halt alles. Aber halt so diese Extrapolation, dieser technologische Sprung, eine technologische Entwicklung. Wie wird der Verlauf der Menschheit dadurch komplett in eine andere Richtung beeinflusst? Mhm. Und das ist einfach verdammt gut umgesetzt.
Haben beide Staffeln 8 Folgen?
Mhm.
Wie lang sind die?
40, 45 Minuten,
okay,
also
so
schon so Dramaserienlänge.
Ja, okay.
Okay, aber gut, klingt sehr gesund.
Gerade wenn man
stark.
Auch weiß, dann jetzt arbeiten wir auf ein Ziel zu, dass Staffel 2 dann wirklich auch Schluss macht, das ist natürlich interessant. Eine Frage noch, der Titel Pantheon ist ja aus dem Griechischen oder Römischen, da also der Tempel für alle Götter, zählt das auch in die Serienerzählung rein? Spoilert das schon?
Guck die Serie zu Ende.
Okay.
Das ist die allerletzte Szene, wird das erklärt.
Okay. Ja, schon noch eine Serie, die ich gucken muss, die mich wirklich sehr
Die war ursprünglich von AMC bestellt, auch mit 2 Staffeln, und die haben die halt nach einer Staffel abgesetzt, die haben aber weiter produziert und dann halt international die Staffel weiterverkauft, dass irgendjemand sie gucken kann. Und ich bin sehr froh, dass Joint Plus dann sie zumindest in Deutschland hat. Ich glaube, in den USA gibt's sie noch gar nicht zu sehen, die zweite Staffel.
Ach, wirklich? Nee. Endlich sind wir mal voraus.
Vorher gab's sie nur in Australien bei Amazon.
Ja.
Wow, krass.
Gut, Pantheon, Staffel 2.
Beste Sci-Fi-Serie des Jahres. Sorry, Silo.
Und damit ziehe ich auch schon unseren letzten Zettel aus dem Hut. Und wie es der Zufall weil es will, ist es der Platz 1 der Community. Ist das richtig, Max? Shogun bei Disney Plus?
Genau, mit einer 8,1.
Erzähl uns doch mal, was das ist, Sebastian.
Das ist ein Shogun.
Drei Stunden später. Nee, ist tatsächlich auch mein Platz 1 dieses Jahr. Und Shogun ist ja auch... Ist ja auch wieder, wir haben das jetzt irgendwie schon häufig so gehabt, das ist eine Buchverfilmung, die, wo es das Buch, glaube ich, in den 70er Jahren erschienen ist, von einem Autoren, der ja dann dadurch berühmt wurde, dass er so eine Asienreihe richtig geschrieben hat, mit unterschiedlichen Themen in der asiatischen Geschichte und sowas alles. Und Shogun ist halt ein sehr dicker Band, der dann auch schon mal, ich glaube, den 80er Jahren verfilmt wurde mit Richard Chamberlain und Akira Kurosawas großer Muse Toshiro Mifune als
1980.
Ja, genau, als dem angehenden Shogun dann auch verfilmt wurde, und jetzt kriegen wir quasi auf Disney Plus nochmal eine neue Version davon, wo es halt darum geht, wir haben einen Navigator, John Blackthorne, der ins Japan 19. Jahrhundert
1600,
okay, oder noch weiter zurück, ja gut, also es ist halt so eine Zeit, wo Japan sich eigentlich relativ abgekapselt hat, so Ausländer werden nicht so gerne gesehen dort, und Blackthorn gerät jetzt halt mitten in so einen politischen Kampf unterschiedlicher Fürsten, die jetzt alle irgendwie die Macht wollen, und er gerät vor allen Dingen als Gefangener dann an Lord Toronaga, und
doch ein anderes Hammer.
Genau, der ihm quasi eine Übersetzerin, Dolmetscherin, Lady Mariko an seine Seite gibt. Und er erhofft sich jetzt natürlich Torunaga durch die Kenntnisse von Blackthorn, da ein bisschen was, was gerade auch Waffen angeht, was Kanonen angeht, was auch die Schifffahrt angeht, da irgendwie so einen Vorteil zu verschaffen.
Andererseits behandeln sie auch die ganze Zeit ihn als den dummen Weißen,
ja, ja,
was
ja,
auch
klar,
sehr schön
genau.
ist.
Der Barbar.
Der Barbar, ja. Und ja, das ist natürlich, das Spannende ist, also es ist einfach eine super Serie, die vor allen Dingen zu 90% auf Japanisch mit Untertiteln ist, was glaube ich auch viele Leute abgeschreckt hat, weil auch die deutsche Synchro.
Das sind ja nur die zwei Sätze, die
genau,
Blackthorn.
Genau, genau. Also da, so. Dass selbst die deutsche Synchro gesagt hat, ja, okay, wir übersetzen das jetzt nicht alles und machen das, sondern dieser Flair soll halt schon irgendwie bleiben. Gleichzeitig, also ich liebe so dieses mittelalterlich-asiatische irgendwie immer ganz gerne, ob es so Serien wie Kingdom sind, diese Zombie-Serie da mit, die in Korea denn angesiedelt ist, oder halt das jetzt hier in dem feudalen Japan mit diesen ganzen Intrigen und Geschichten und die Konkubine vom alten Fürsten und ihr Sohn, der jetzt irgendwie der Prinz ist und sowas alles und wie man
und
das...
Jeder intrigiert und...
Ja, das ist total geil. Also man muss auch echt gut aufpassen bei der Serie.
Sowieso, wenn man lesen muss die ganze
Zeit. Ja gut, das kommt noch mit dazu. Was natürlich manchmal auch ein bisschen schade ist, weil vielleicht verpasst man dann diese wundervollen Bilder und diese wundervollen Sets und Kostüme, die du da...
Weißt du, wo der Trick ist? Na? Muss ich zweimal gucken.
Ja, genau, ja, ja, das ist es. Also wirklich, wirklich toll. Eigentlich ja auch in sich abgeschlossen, weil die Serie umfasst ja das, glaube ich, sind 800, 900 Seiten dicke Buch. Ja. Aber weil es jetzt halt so ein auch unerwarteter Mega-Erfolg gewesen ist, die haben ja auch alle möglichen Preise abgeräumt, gerade auch im Darstellerbereich, so was natürlich auch schön ist, dass auch so die asiatischen Darsteller jetzt mal irgendwie so ein bisschen mehr gewinnen in den USA, dass die halt auch anerkannt werden. Aber es wird ja eine zweite Season geben, was man natürlich geschichtlich machen kann, weil das ist ja jetzt hier nichts Ausgedachtes in dem Sinne. Das
ist so eine fiktionalisierte Version
genau,
von echten Personen.
Genau, und gerade diese Geschichte rund um Lord Torunaga kann man ja noch ausbauen, weil... Kleiner Spoiler, er ist noch nicht der titelgebende Shogun in dieser jetzt nun ersten Staffel, sondern wird es ja erst und das kann man ja alles noch sehr viel weiter ausbauen. Ich hoffe, dass sie es halt von der Art und Weise, wie es geschrieben ist, so beibehalten, weil es ist sehr, sehr klug geschrieben und auch toll gefilmt und alles. Und ob wir da nun Actionsequenzen haben, Kampfsequenzen, die wirklich fantastisch aussehen oder halt einfach dieses ganze Intrigentum da am Hof, das muss halt alles irgendwie bleiben. Das muss halt alles passen. Aber Shogun, wirklich fantastische Serie.
Damit ich auch in Zukunft von Kanonentests träumen kann.
Ja, genau.
Und einfach, was der Torunaga Schauspieler, wie heißt der, Hiroyuki Sanada,
ja.
Der hat da halt sehr viel, der ist aber mit, auch Produzent mit der Serie und sehr viel darauf geachtet, dass das alles authentisch ist und von der Sprache halt auch so, dass so gesprochen ist und die Schriftzeichen so sind wie im Jahr 1600 und das sieht man halt und finde ich gut. Also ich freue mich, wenn es weitergeht. Ist natürlich abgeschlossen, die Story, aber bin halt sehr gespannt, in welche Richtung das dann geht.
Ja.
Ja, damit sind wir durch. Ich habe tatsächlich am Ende noch eine positive Nachricht, weil sie gerade eben per Mail reingekommen ist.
Oh.
Wir hängen etwas hinterher. Zu Silo noch ein Zusatz. Eine dritte und eine vierte Staffel kommen noch. Wurden gerade bestellt, während wir den Podcast aufgezeichnet haben. Das freut mich natürlich umso sehr, dass die Geschichte komplett verfilmt wird.
Max
offiziell.
Hat für euch alles im Blick, während es live passiert, auch wenn ihr diese Folge erst eine Woche später hört.
Ist, ja, von letzter Woche. Genau, das waren unsere 24 besten Serien des Jahres. Und wir haben tatsächlich, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich hoffe natürlich, es war die ein oder andere Serie dabei, die ihr für euch entdecken konntet, die ihr noch nicht kanntet. Ich glaube, ihr kanntet alle nicht Pantheon.
Jetzt schon.
Jetzt schon. Genau. Und aber das ist noch nicht alles, denn wir haben auch die anderen Mitglieder des Moviepilot-Teams gefragt nach ihren Lieblingsserien 2024. Und die bekommt ihr jetzt zu hören. Und los geht's mit Jenny.
Hallo ihr Lieben, meine Lieblingsserie 2024 ist Shogun bei Disney Plus, weil ich wirklich gar keine Erwartungen hatte an diese Serie und sie trotzdem alle übertroffen wurden. Absolute Empfehlung.
Hi, hier ist Andrea und meine liebste Serienstaffel 2024 ist, auch zu meiner eigenen Überraschung, die vierte Staffel True Detective mit dem Zusatztitel Night Country, ein richtig intensiver, eiskalter Krimi-Thriller mit Horrorelementen. Die erste Staffel der Serie, die mir gefallen hat und dann gleich sowas.
Hi, hier ist Mario von Moviepilot und die beste Serie 2024 war Interview with the Vampire, die Vampir-Serie, weil sie die erste Staffel nochmal übertroffen hat und einfach eine Meisterklasse im Adaptieren war.
Mein Name ist Joana und meine liebste Serie des Jahres ist die dritte Staffel von Heartstopper, weil ich mir beim Schauen einfach immer wünschte, dass ich die Serie in meiner eigenen Jugend gehabt hätte. Und das ist ungefähr das größte Kompliment für dich, was man einer Serie eigentlich machen kann. Sie unglaublich viele wichtige Themen anspricht und so sensibel mit vielen Dingen umgeht und gleichzeitig auch noch total unterhaltsam und lustig und spannend ist. Also was will man mehr von einer Coming-of-Age-Serie?
Hi, hier ist Jan Felix von Moviepilot und meine Lieblingsserie dieses Jahr ist Day of the Jackal, einfach weil die Serie über ihre gesamte Länge nie langweilig wird, immer spannend bleibt und selbst vor den bösartigsten Untiefen ihrer Figuren nicht zurückschreckt. Im Übrigen kann hier Harry Potter-Star Eddie Redmayne tatsächlich auch mal eine Vielseitigkeit in seinem Schauspiel beweisen, die ich bisher bei ihm noch nicht so gesehen habe und deswegen ist das meine Lieblingsserie 2024.
Hallo, hier ist der Patrick. Meine Lieblingsserie dieses Jahr war Ripley, weil ich keine Netflix-Serie kenne, die so gut aussieht und Andrew Scott einfach einer der besten Schauspieler überhaupt ist, den man ewig zuschauen kann.
Mich hat total die Serie Oderbruch überrascht. Ich gucke eigentlich kaum deutsche Serien, erst recht, wenn es so in Thriller-Mystery-Richtung geht. Daher kam Oderbruch für mich auch ja irgendwie aus dem Nichts. Und zu Beginn habe ich wahrscheinlich wie die meisten gedacht, das ist jetzt der nächste Dark-Abklatsch. Aber es geht dann noch komplett in seine eigene Richtung, die ich auf gar keinen Fall vorhergesehen habe und die dadurch nur umso besser war.
Hi, hier ist der Matthias und meine Lieblingsserie des Jahres ist die dritte Staffel von The Bear. King of the Kitchen, wie es in Deutschland heißt, die kam im August zu Disney Plus und hat mich allein mit ihrer ersten Folge komplett umgehauen. Das ist wirklich, das ist so eine Episode, an die ich immer und immer wieder zurückdenke, weil die sich so ganz schwer greifen lässt und trotzdem sehr, sehr präzise auf die Figuren, auf die Geschehnisse da blickt, nochmal irgendwie so rekapituliert, was ist bisher passiert. Das könnte auch so das längste Previously On sein, aber es ist so stark zusammengesetzt, dass es mich direkt wieder hineingezogen hat in die Welt von diesem Chicago und natürlich auch der Rest der Staffel. Ganz, 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 ganz toll.
Damit sind wir aber jetzt wirklich durch mit unserem Jahresrückblick auf die besten Serien 2024. Alle besprochenen Serien findet ihr nochmal übersichtlich in den Shownotes und wo ihr sie streamen könnt. Und bevor wir uns verabschieden, habe ich noch eine letzte Frage an euch. Auf welche Serie freut ihr euch nächstes Jahr am meisten?
Am meisten.
Wisst ihr das
ist
aus
schwer.
Dem Stegreif?
Für mich ist es tatsächlich Severance Staffel 2. Also ja. Da habe ich die Serie jetzt wirklich erst dieses Jahr das erste Mal geguckt, weswegen ich nicht so lange warten musste auf Staffel 2 wie alle anderen, die es schon sehr, sehr früh geschaut haben, aber da freue ich mich tatsächlich sehr, sehr drauf.
Ich kann mich nicht hundertprozentig entscheiden, darf ich 2 nennen?
Ich weiß, dass du Daredevil und Alien nennen willst, oder?
Alien ist auf Platz 3, würde ich sagen, okay. Aber Daredevil natürlich, ich bin ja großer Daredevil-Fan, da will ich einfach sehen, was sie mit der Rückkehr machen, ob sie die wieder so schön gritty, dark hinkriegen, wie in Netflix-Zeiten.
Ja.
Ansonsten bin ich nicht raus, aber bin ich enttäuscht. Aber ja, A Knight of the Seven Kingdoms ist auch so ein, da fiebere ich drauf hin nächstes Jahr, einfach noch eine Serie im Game of Thrones-Kosmos, wo die Buchvorlage einfach so sich anbietet, von Duncan und Egg, diesem Ritter und dem kleinen Jungen durch Westeros zu folgen, bin ich so dabei. Das wird bestimmt hoffentlich auch ganz toll.
Genau. Und
Max, bei dir?
Ich nehme jetzt mal eine, die nicht so prominent ist. Und zwar freue ich mich auf Murderbot, eine neue Cyber-Serie von Apple TV Plus, die basiert auf der Murderbot Diaries Romanreihe von Martha Wells. Und da spielt Alexander Skarsgård einen mörderischen Androiden. Mehr braucht man, glaube ich, nicht dazu sagen. Der keinen Bock auf Menschen hat, sondern lieber Fernsehen gucken möchte.
Es passt so gut. The Northman als Mörderer.
Da freue ich mich sehr drauf. Genau, und da gibt's natürlich noch eine, haben wir noch eine eigene Vorschaufolge, wo wir noch ein bisschen mehr auf Highlights gucken.
Im Januar dann kommt die.
Genau, die kommt im Januar in den kommenden Wochen irgendwann. Die größten Serien-Highlights 2025. Mal gucken, ob wir 25 nehmen. genau, aber das war's jetzt auch. Das war die letzte Folge Streamgestöber für dieses Jahr. Die nächste kommt nämlich am 1.1. Danke, Esther. Danke, Sebastian, dass ihr wieder da wart.
Ich wünsche uns allen ein frohes neues Serienjahr.
Das auf jeden Fall. Wir sind natürlich auch nächstes Jahr wieder mit hunderten Serientipps wieder mit dabei. Und am Ende vom nächsten Jahr dann auch wieder mit Sebastian.
Bin ich auch wieder mit dabei.
Vielleicht auch zwischendurch. Weil wir hatten dich ja dieses Jahr auch zu Avatar, zur Avatar-Neuverfilmung oder zu Herr der Ringe hier. Ja. Also ihr werdet Sebastian bestimmt ab und zu mal hören.
Und bis dahin, bis zur nächsten Folge. Kommt gesund und munter ins neue Jahr. Und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own. With full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Scale up without being held back by cookie-cutter solutions and grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Take control. Go to Wix.com.